ARD Sounds.
Nachdem es noch gestern im Krieg zwischen Israel und dem Iran zu einer Eskalation kam, hat man sich jetzt darauf geeinigt, die gegenseitigen Angriffe vorerst einzustellen. Der ukrainische Präsident Selenskyj versichert sich in einem Telefonat mit den US-Unterhändlern Witkoff und Kushner der weiteren Solidarität mit seinem Land. Ein Datenleck legt die persönlichen Daten von 85.000 Crewmitgliedern der russischen Schattenflotte offen. Und die Pläne für einen gemeinsamen Bau eines Kampfjets von Deutschland und Frankreich sind gescheitert. Hallo, ich bin Michael Hafke aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die kompakte Frühausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am Dienstag, dem 9. Juni um 7.30 Uhr. Noch gestern war die Welt alarmiert, als es zu einer neuen gefährlichen Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel kam. Nun haben die beiden Erzfeinde ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Sowas passiert natürlich nicht ohne die dazugehörenden Drohungen. Die kommen vor allem von Israels Regierungschef Netanyahu. Sollte der Iran nämlich einen Fehler begehen, würde man mit aller Härte reagieren. Möglicherweise hat ein Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Netanyahu dazu beigetragen, einer Feuerpause zuzustimmen. Der hatte nämlich in Aussicht gestellt, Israel könnte am Ende alleine dastehen. Für die Menschen in beiden Ländern heißt es jetzt erstmal aufatmen. In Israel sollen heute die Schulen wieder geöffnet werden und Teheran hob die Einschränkungen im Flugverkehr wieder auf. Und auch in die Friedensverhandlungen scheint wieder Bewegung zu kommen. Der iranische UN-Botschafter hofft auf eine Einigung in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran bis Ende Juni. Die Arbeiten an einem endgültigen Dokument kommen nach seinen Worten gut voran. Die Waffenruhe solle dann für die gesamte Region gelten, was den Libanon mit einschließt. Nur da stellt sich Israel auch weiterhin quer. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte gestern in einem Beitrag auf der Plattform X seine Bedenken, dass durch die Bemühungen der US-Regierung um eine Lösung im Konflikt im Iran der Ukraine-Krieg in den Hintergrund geraten könnte. Vorausgegangen war ein Telefonat mit den US-Unterhändlern Witkoff und Kushner. Dabei ging es auch um den G7-Gipfel in der kommenden Woche, zu dem auch der US-Präsident reisen wird. Und obwohl die Ukraine kein Mitglied der G7 ist, wird Selenskyj ebenfalls dort erwartet. Im Ukraine-Krieg kam es unterdessen zu wiederholten Angriffen auf die Region Kharkiv. Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen sind laut Behördenangaben 4 Menschen getötet und mindestens 20 weitere verletzt worden. Die Zahl der Schiffe der russischen Schattenflotte, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Ostsee passiert haben, geht in die Hunderte. Russland nutzt die häufig maroden Tankschiffe, um die westlichen Sanktionen gegen den Verkauf von russischem Öl zu umgehen. Nun legt ein internationales Rechercheprojekt den Schluss nahe, dass diese westlichen Sanktionen Russland mehr auszumachen scheinen, als der Kreml-Chef zugeben möchte. Aufschluss darüber gibt ein großes Datenleck, das die persönlichen Daten von 85.000 Crewmitgliedern offenlegt. Aus Hamburg berichtet Benedikt Strunz.
Die russische Schattenflotte stellt nach wie vor eine besonders wichtige Einnahmequelle für Russlands Wirtschaft dar. Schätzungen zufolge spülen die Schiffe Monat für Monat Milliardeneinnahmen in Putins Kriegskasse. Monatlich passieren etwa 100 bis 200 dieser Tankschiffe die Ostsee. Seit einiger Zeit legen europäische Behörden nun eine härtere Gangart an den Tag.
Part of the so-called shadow fleet involved in the Russian oil trade, this tanker, hit by EU sanctions, is now the subject of a French investigation.
Seit Anfang des Jahres wurden mehr als 10 Schattenflottentanker im Mittelmeer, im Atlantik und in Nord- und Ostsee gestoppt. Teilweise beschlagnahmten westliche Behörden sogar die Ladung der Schiffe. Dies war rechtlich möglich, weil die Tanker immer wieder ohne Flagge unterwegs sind. Von Russland werden diese Maßnahmen, neben den ohnehin bestehenden Sanktionen gegen den Verkauf russischen Öls, offenbar als echte Bedrohung wahrgenommen. Denn seit einiger Zeit fahren an Bord der Schiffe nicht mehr nur Kapitäne, Offiziere und Köche mit, sondern auch militärisch ausgebildete Söldner. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Recherche, an der in Deutschland NDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt waren. Laut westlichen Nachrichtendiensten sind die Männer, die auch durch die Ostsee reisen, in vielen Fällen mit Maschinenpistolen bewaffnet.
Die Maßnahmen eben auch zur Unterbindung von Sanktionsumgehungen, die die Europäer gemeinsam ergreifen, veranlassen die Russen eben ihre Schiffe zu bewaffnen. Und umgekehrt sieht man eben jetzt auch, wo der Ukraine-Krieg von Putin für ihn schlechter läuft, wo die Wirtschaft in die Knie geht, dass man alles tut, um dieses Werkzeug auch der Sanktionsumgehung und der Aufrechterhaltung der eigenen Wirtschaft weiter am Leben zu halten.
Sagt der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, Marc Henrichmann von der CDU. Für die Recherchen werteten die Reporterinnen und Reporter die Crewlisten von 700 Schattenflottentankern aus, die in den vergangenen Jahren durch die Ostsee gefahren sind. Die Daten zeigen, dass sich auf den Tankern zunehmend Sicherheitsleute befinden. Das Rechercheteam konnte auf den Crewlisten insgesamt 83 Personen identifizieren, die als Sicherheitsleute auf über 140 Fahrten an Bord gewesen sein sollen. Den Recherchen zufolge handelt es sich bei den Männern vor allem um ehemalige Soldaten, die entweder in der regulären Armee oder bei der Söldnerorganisation Wagner Kampferfahrung gesammelt haben. Das zeigen beispielsweise die Auswertungen von Social-Media-Profilen der Betroffenen. Bewaffnete Kräfte an Bord ziviler Schiffe seien eine Drohgebärde, sagt Robin Wagner von den Grünen im Bundestag.
Aber wir dürfen nicht hinnehmen, dass illegale Schiffe der russischen Schattenflotte durch deutsche Gewässer fahren, da Gefahren verursachen und wir uns einschüchtern lassen. Das führt zu noch mehr Eskalation in Russland.
Es war ein wichtiges Projekt für die europäische Verteidigung, der gemeinsame Bau eines Kampfjets von Frankreich und Deutschland. Auch Spanien war mit an Bord. Nun kam es zum Scheitern des Projekts. Kern des Problems dabei war wohl, dass die beiden Rüstungsunternehmen Airbus und Dassault sich nicht einigen konnten. Wie war ein solches Scheitern möglich und was bedeutet es für die weitere militärische Zusammenarbeit? Dazu Kai Rinecker aus Paris.
Erst mehrere Stunden später kam die Bestätigung aus dem Élysée-Palast, dass das wichtige Projekt für die europäische Verteidigung nicht fortgesetzt werde. Weiter hieß es aus Paris, die deutsche Seite sei der Ansicht gewesen, dass es nicht möglich sei, die beteiligten Unternehmen noch weiter unter Druck zu setzen. Das klingt nach kaum kaschiertem Dissens hinter den deutsch-französischen Kulissen. Kern des Problems ist der Streit zwischen den beteiligten Rüstungsunternehmen Airbus und Dassault. Der Chef des französischen Kampfjetbauers Dassault hatte monatelang die Chefrolle des Projekts für sich eingefordert. Die deutsche Militärsparte von Airbus beharrte auf einer gemeinsamen Kampfjet-Entwicklung auf Augenhöhe. Nach unzähligen Aufschüben und Schlichtungsversuchen zog Berlin jetzt die Reißleine. Auch Spanien als drittes Partnerland ist vom Aus des gemeinsamen Kampfjets der neuesten Generation betroffen. Aus der Bundesregierung heißt es, Kern des Future Combat Air Systems, kurz FCAS, sei sowieso die Kommunikationstechnik und die werde als europäisches System weitergeführt. Deutschland muss sich nun neue Kooperationspartner für den Kampfjet der Zukunft suchen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Interesse.